Schluss mit lustig, der Beginn einer neuen Sehnsucht. Die Zeitschrift Wirtschaftswoche schreibt, die Menschen in Deutschland waren noch nie reicher als heute. Sie waren aber auch noch nie wurzelloser. Schluss mit lustig diagnostizieren Medien und Politiker. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft sich über einen langen Zeitraum um Selbstverwirklichung und Lustgewinn für den Einzelnen gekümmert hat und dass sie an ihre Grenzen gestoßen ist. Und dass wir an unsere Grenzen gestoßen sind, was den Lustgewinn angeht und die Selbstverwirklichung, das hat ganz wesentlich mit dem Erleben des Terrors in der westlichen Welt zu tun. Wir hielten unsere westliche Welt für eine heile oder zumindest weitgehend heile Welt. Wir ignorierten die Skandale, die es gab, und dachten, dass es eigentlich aufwärts gehen müsste, weil die Menschen ja immer vernünftiger werden. Das war ja nicht in Deutschland, sondern in Belgien in den 90er Jahren, die Marc Dutroux-Affäre. Wir sagten uns, dass Erfurt und Hildesheim eben Ausnahmen sind in unserer Gesellschaft. Und doch, glaube ich, ahnen wir in unserer Gesellschaft schon lange, dass ein Mensch von Spaß und sozialer Absicherung nicht leben kann. Dass der Mensch mehr braucht als eine Pizza im Gefrierschrank und einen DSL-Anschluss. Dass er etwas für sein Inneres braucht, eben nicht nur für das Äußere. Und das haben wir nicht nur durch den Terror erlebt. Wir haben nicht nur im Terror erlebt, dass Menschen böse sein können. Nicht nur der Terror hat uns das Böse vor Augen geführt, sondern auch unsere Unfähigkeit, heile Beziehungen zu leben in unserer Gesellschaft. Unsere Unfähigkeit, heile Beziehungen zu leben. Viele haben daran geglaubt, dass mit politischem und wirtschaftlichem Fortschritt eine glücklichere Gesellschaft kommt. Die Idealisten der 68er-Bewegung haben sogar geglaubt, sie könnten alte Werte abschaffen und sie zerstören und damit die Grundlage für eine bessere Gesellschaft schaffen. Und sie glaubten, dass dazu die Emanzipation von biblischen Werten und von kirchlichen Dogmen gehöre. Ein Vordenker dieser Bewegung, Max Horkheimer, stellt seine früheren Behauptungen auf den Kopf, wenn er kurz vor seinem Tod Folgendes sagt. Er sagt, Politik ohne Theologie ist absurd. Alles, was mit Moral und Menschlichkeit zusammenhängt, geht auf die biblische Botschaft zurück. Und er sagt weiter, die Rebellion der Jugend ist eine unbewusste Verzweiflung, hinter der eine ungestillte religiöse Sehnsucht steht. Und daher fordert Peter Hane in einem Bestseller Schluss mit lustig, das Ende der Spaßgesellschaft, holt Gott zurück in die Politik, holt Gott zurück in die Gesellschaft. Ich glaube, dass wir aber über diese Phänomene, die wir sozusagen in der Politik, in unserer Gesellschaft erleben, auch noch etwas anderes erleben, und das ist stärker auf der persönlichen Ebene zu finden. Eine neue Sehnsucht nach alten Werten, alte Werte neu entdeckt. Wenn Sie in den letzten Monaten Zeitungen gelesen haben oder allein so die Titelseiten der großen deutschen Blätter. Der Fokus forderte unlängst die Rückkehr der Tugenden. Der Spiegel schreibt ohne Ironie über die neuen Werte, die da sind, laut Spiegel, Ordnung, Höflichkeit, Familie. Matthias Hawkes, der bekannteste deutsche Trendforscher, beschreibt neben den Patchwork-Familien und den Nicht-Familien die neue Familie. Und er beschreibt darin, dass diese Familie sich auszeichnet dadurch, dass sie in gewisser Weise alte Werte der Verlässlichkeit, der Treue und der Wertschätzung wieder ganz neu in den Blick nimmt und dass in diesen neuen Familien Familie wichtiger ist als Karriere. Und wenn wir uns die heutigen Jugendlichen angucken, die Generation nach der Generation X, dann wird sie beschrieben als harmoniebedürftig, beziehungsorientiert und dass Jugendliche und Teenager alte Werte neu entdecken. Und sie entdecken dabei, die Jugendlichen und Teenager, dass ihre eigenen Eltern diese Werte nicht haben. Die letzte Shell-Jugendstudie beschreibt es so: Ideologie ist out, Familie und Treue sind in. Und dann werden Jugendliche zitiert, die sagen, man braucht Familie, um glücklich zu sein. Diese persönlichen Sehnsüchte drücken sich auch aus, wenn Menschen in Fußgängerzonen befragt werden danach, was sind denn ihre Erziehungsziele für ihre Kinder? Oder was erhoffen sie sich für Kinder und für junge Menschen in unserer Gesellschaft? Was meinen sie, ist am wichtigsten, dass sie es zu lernen haben? Dann drücken Menschen intuitiv auch ihre eigenen Sehnsüchte aus. Die Antworten sind nämlich Geborgenheit, Verlässlichkeit, Treue an alleroberster Stelle. Und es offenbart eine Sehnsucht, die wir als Menschen empfinden, nach verlässlichen Beziehungen, nach Treue. Und es offenbart auch noch etwas anderes. Es offenbart, zumindest in vielen Artikeln können Sie das mittlerweile sehen, auch eine Sehnsucht danach, etwas wiederzugewinnen, was uns scheinbar verloren gegangen ist. Nämlich ein Bewusstsein dafür, dass der Mensch eben von Äußerlichkeiten nicht leben kann, sondern dass sein innerer Mensch ganz andere Bedürfnisse hat. Und da kommt in unserer Gesellschaft wieder ein Ahnen hoch davon, dass es eine transzendente Wirklichkeit gibt. Dass ein Schöpfer da ist, der diese Welt erdacht hat und der vielleicht sogar den Menschen erdacht hat mit bestimmten Ideen, wofür der Mensch da ist. So ist in einer der letzten Geo-Ausgaben ein großer Artikel, der sich mit dem Thema Zeit auseinandersetzt. Und da wird ein ICE-Zugführer, der auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Frankfurt-Köln fährt, zitiert. Und er sagt, wenn ich nachts den Sternenhimmel über mir sehe, dann kommt mir im Anblick der Ewigkeit die ICE-Hochgeschwindigkeit irgendwie lächerlich vor. Gut gemeint ist schlecht gemacht. Wir haben vorhin einen Liedbeitrag hier gehört. Wenn man uns so reden hört, dann muss man uns für weise halten, für klug und aufgeklärt und viel weiter als die Alten. Doch was wir dann zu tun beginnen, das geht so oft nicht auf. Wir meinen, vieles zu gewinnen und zahlen dabei drauf. Ich denke, dass wir es tatsächlich gut meinen. Und dass die meisten von uns sagen würden, ja, wir wissen eigentlich, was Not tut, was wichtig ist. Wir wissen um das, was uns sozusagen wesentlich ist, was wir erreichen wollen. Unser Problem ist nicht, dass wir das nicht wissen, sondern dass wir diese Erkenntnis nicht ummünzen können. Wir sind so klug und aufgeklärt, unsere Analysen sind brillant. Wir können erklären, warum Politiker sich so bescheuert verhalten, wie wir es gerade viele beklagen. Wir können erklären, dass die Macht mit dem Menschen etwas anstellt, auf das er nur bedingt Einfluss hat. Wir können das alles beschreiben. Aber wie weit ist der Weg von einem Bekenntnis dazu, dass Treue wichtig ist, bis zu einem Leben in Treue? Dieser Weg scheint in unserem Land besonders weit zu sein. Es scheint fast so, als könnten wir unsere eigenen Ideale nicht umsetzen, nicht in die Praxis umsetzen. Und zwar nicht, weil uns das die Gesellschaft nicht gestatten würde. Nein, weil wir uns selbst dazu nicht in der Lage sehen. Und darum möchte ich mit Ihnen zusammen auf die Bibel zurückgreifen und möchte mit Ihnen zusammen anschauen, wie Gott diese Sehnsucht beschreibt und welche Antwort er auf diese Sehnsucht gibt. Denn nach wohlgemerkt der Zeitung Die Zeit, ist die Bibel das Buch, ohne dass man nichts versteht. Ein guter Satz, oder? Die Bibel ist das Buch, ohne dass man nichts versteht. Und darum möchte ich mit Ihnen zusammen in die Bibel hineinschauen, unter dem Thema Überrascht von Gott. Denn wenn wir dem Thema Schluss mit lustig, der Beginn einer neuen Sehnsucht, wenn wir dem nachgehen in der Bibel, dann werden wir auf zwei Überraschungen mindestens stoßen. Die eine Überraschung ist, dass die Bibel die menschliche Sehnsucht nicht systematisch aufgreift. Das heißt, sie entwickelt nicht einen 8-Stufen-Plan, so und so muss man sich verhalten und das führt sozusagen dazu, dass die Sehnsucht gestillt wird. Nein, sie greift das mit Geschichten auf, mit Begegnungen zwischen Gott und Mensch. Und davon will ich Ihnen heute eine vorstellen. Und die zweite Überraschung ist, dass die Bibel in der ungestillten Sehnsucht und in unserer Problematik nicht in erster Linie ein Werteproblem sieht, also ein Problem der richtigen Ansicht, sondern ein Beziehungsproblem. Ich werde Sie mit in eine Begebenheit hineinnehmen, die eine Frau den Berichterstattern des Neuen Testamentes wohl selbst erzählt hat. Denn es ist eine sehr persönliche Geschichte. Es ist die Geschichte eines wurzellosen Menschen, der von Gott überrascht wird. Und wenn Sie das sich zu Hause mal anschauen wollen, dann finden Sie das im Johannesevangelium. Das ist ziemlich am Anfang des Neuen Testamentes. Johannesevangelium, das 4. Kapitel, da ist das ganz ausführlich beschrieben, diese Begebenheit. Und ich möchte Sie damit hineinnehmen. Eine Frau ist auf dem Weg zum Wasser holen. Fließend Wasser ist noch nicht nach Palästina vorgedrungen zu dieser Zeit. Es muss aus dem Brunnen gezogen werden. Die Frau ist ein entwurzelter Mensch. Und das nicht, weil sie keine Heimat hätte. Nein, sie kann sehr gut beschreiben, aus welchem Dorf sie kommt, aus Sichar in Samarien. Ein kleines Dorf an einer Verbindungsstraße, die Nord und Süd des Landes miteinander verbindet. Galiläa mit Jerusalem. Die Frau ist wurzellos im Sinne auch der anderen Volksgenossen, weil sie eine Mischlingsvolksgruppe ist innerhalb Palästinas, auf die die Leute in Jerusalem verächtlich hinabsehen. Denn ihre Abstammung ist nicht ganz klar und das wird ihnen auch zum Vorwurf gemacht. Eine wurzellose Volksgruppe. Die Frau läuft mit dem Krug auf dem Kopf zum Brunnen. Sie weiß, dass sie im Dorf nicht den besten Ruf hat. Manche aus dem Dorf sagen, wenn man so über sie redet, naja, der hat das Schicksal halt übel mitgespielt. Und manche aus dem Dorf sagen, naja, sie ist doch selbst dran schuld. Guck dir doch nur an, wie sie lebt. Und sie weiß, was die Leute im Dorf über sie wissen. Sie war 5-mal verheiratet und jetzt lebt sie, und das ist nach dem Gesetz strafbar, unverheiratet mit einem Mann zusammen. Als sie an den Brunnen kommt, sitzt da ein Mann, den sie als Jude erkennt. Sie denkt sich, der wird jetzt bestimmt weggehen oder wird mich wegschicken wieder. Aber nichts passiert. Sie zieht Wasser aus dem Brunnen. Und dann hört sie seine Stimme. Er sagt, gib mir bitte etwas zu trinken. Und der Fremde deutet dabei auf ihr Gefäß, auf ihr Trinkgefäß. Sie ist fast ein bisschen schockiert, zumindest irritiert, und sagt, du bist doch Jude. Ich bin Samariterin. Ihr ekelt euch doch davor, aus unseren Trinkgefäßen zu trinken. Und da überrascht sie der Fremde mit einer geheimnisvollen Andeutung. Er sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten, dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Auch das noch, denkt die Frau. Erst trinkt er aus meinem Gefäß und jetzt redet er noch so unbefangen mit mir. Und was für eine Güte spricht aus seinen Worten. Verstanden hat sie allerdings nicht, was er sagt. Lebendiges Wasser, das ist nach ihrem Verständnis irgendein fließendes Quellwasser. Und sie findet das schon ein bisschen arrogant von ihm, dass er angesichts dieses tiefen Brunnens, der mühsam gegraben wurde, von fließendem Wasser in der Gegend spricht. Und dann sagt der Fremde noch etwas. Er sagt, Wer dieses Wasser trinkt, das ich ihm geben kann, nein, wer dieses Wasser trinkt aus dem Brunnen, der wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird bis in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Sie ist überrascht. Zum zweiten Mal. Und es ist ihr, als würde eine Sehnsucht in ihr wach. Ja, sagt sie spontan, also von dem Wasser hätte ich gern. Aber so ganz verstanden hat sie es noch nicht. Sie sagt, und außerdem, das ist sehr geschickt, ich brauche da nie mehr zum Brunnen gehen. Der Fremde wechselt das Thema. Offensichtlich hat sie ihn nicht verstanden. Hol deinen Mann her, sagt er. Eine ganz verständliche Bitte, vielleicht will er ihnen gemeinsam etwas erklären oder etwas geben. Aber diese Nachfrage tut weh. Es enthüllt Schicksal und Schuld. Und darum sagt sie schnell, ich habe keinen Mann. Ja, sagt der Fremde, das ist richtig. Weil die 5 Exes nicht mehr und der, mit dem du jetzt zusammen bist, nicht wirklich dein Mann ist. Jetzt ist sie zum dritten Mal überrascht. Wie kann er das wissen? Es scheint auf einmal so, als würde er eine ganze Menge wissen. Nicht nur über sie, sondern auch über ihre Volksgenossen. Denn sie weiß, dass ihr Volk immer auf der Suche nach Gott war. Dass sie es mit allen möglichen Gottheiten versucht haben und das, was sie im Moment leben, eine Art halbherzige Religion ist. Du bist ein Prophet, ruft sie und wechselt dann schnell das Thema. Denn es wird ihr doch ein bisschen zu persönlich. Und da kommt ihr eine theologische Streitfrage gerade recht. Und halb aus Interesse, halb um auf von dem Thema, von dem zu persönlichen Thema wegzukommen, sagt sie, wenn du Prophet bist, kannst du mir doch sicher beantworten, wer liegt denn nun richtig? Mit seiner Vorstellung von Gott, die Samariter oder die Juden? Besonders was den Ort angeht, von dem aus man zu Gott rufen kann, zu dem man Gott anbetet. Und sie erwartet förmlich bei so einem toleranten Mann, der als Jude mit einer Samariterin spricht, der von ihr, mit ihr aus dem gleichen Gefäß trinkt und der so voller Güte ist, erwartet sie eine persönliche Antwort. Aber das bleibt aus und er überrascht sie erneut. Er sagt ihr nämlich etwas, was nicht so nett ist. Er sagt ihr, ihr, deine Volksgenossen und du, ihr kennt Gott in Wirklichkeit nicht. Ihr seid fromm, ihr habt auch einen gewissen Glauben an Gott. Aber, sagt er, ihr kennt Gott nicht. Und der Ort der Anbetung, sagt Jesus, das ist sowieso nicht mehr so entscheidend. Sondern entscheidend ist, ob Menschen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was für eine unbequeme Wahrheit muss sie da hören. Du kennst Gott nicht. Und sie steigt auf seine zweite Bemerkung ein, das mit der Aussage, dass man Gott nur in Geist und Wahrheit anbeten kann. Dann sagt sie, ja, das habe ich gehört, dass irgendwann das nicht mehr so wichtig ist, wo man mit Gott redet. Diese neue Zeit, die wird wohl kommen, wenn der Messias kommt, der Christus kommt. Und in diesem Moment die nächste Überraschung. Der Fremde, dieser Jude, sagt zu ihr, ich bin es selbst. Ich bin der Messias, der Christus, der hier mit dir redet. Und er tut es mit Worten, die gar keinen Zweifel aufkommen lassen, dass er sich selbst als Messias, als Christus bezeichnet. Denn er tut das mit Worten, die aus dem Alten Testament stammen und in denen Gott von sich selbst redet. Zum Beispiel aus Jesaja 41, Vers 4. Ich bin der Erste und der Letzte, sagt Gott. Genau diese Anfangsformulierung benutzt Jesus hier. Denn das haben Sie schon geahnt, der Fremde ist Jesus, Jesus der Christus, der sich hier vorstellt. In diesem Augenblick werden Sie gestört. Die Frau ist aber so ergriffen von dem, was sie da gehört hat, dass sie glatt ihren Krug da stehen lässt am Brunnen, den hat sie völlig vergessen, und läuft ins Dorf zurück. Und sie sagt zu den Leuten im Dorf, Wisst ihr was? Es ist unglaublich, was ich gerade erlebt habe. Da sitzt ein Mann am Brunnen, der kann mir genauestens sozusagen alles über mich sagen. Der weiß scheinbar alles über mich. Und bitte kommt doch mal mit an den Brunnen. Kommt und seht euch das an. Und bitte schaut doch, ob das nicht der versprochene Messias, der Christus ist. Die Leute aus dem Dorf sind bei der Ankündigung neugierig genug geworden. Die kommen zum Brunnen. Die unterhalten sich mit dem Fremden, der sich als Jesus Christus vorgestellt hat. Und sie sagen, also das kannst du uns gar nicht alles heute erklären. Wie wär's, wenn du hier bleibst? Und Jesus sagt, okay, 2 Tage kann ich hier bleiben. Und sie nehmen ihn mit ins Dorf und bewirten ihn und er erklärt ihnen näher, wie er lebendiges Wasser ihnen geben kann. Und als sie 2 Tage rum sind, da heißt es in diesem Bericht, dass die Leute sagen, wir wissen jetzt nicht nur durch das, was die Frau sagte, denn da waren wir uns noch nicht so sicher, aber jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Diese Begebenheit, meine ich, macht deutlich, dass Jesus das Problem dieser Frau nicht in ihrem Werteverlust sieht oder darin, dass sie ihr Leben nicht gut genug lebt, sondern dass Jesus die eigentliche Ursache für ihre Situation in dem Umstand sieht, dass sie Gott nicht kennt. Er sagt ihr sozusagen, du hast eine fromme Vergangenheit. Deine Eltern, auch deine Volksgenossen haben einen gewissen Grad von Frömmigkeit. Ihr seid aufrichtig darin, ihr lebt sogar aufrichtig darin, aber ihr kennt Gott nicht. Das ist eine gewagte Aussage in einer Welt der Toleranz. Aber ich glaube, das gilt auch für Deutschland, für unser Land. Es gibt viele Menschen, die in aufrichtigem Glauben an Gott sind und die trotzdem dieser Beschreibung hier zugehören, sie kennen Gott nicht. Erinnern Sie sich an die Lichtfänger hier vorne, die hier rumgesprungen sind und versucht haben, dieses wandernde Licht zu fangen. Einer entdeckt plötzlich, dass es da hinten ein viel helleres Licht gibt. Ein Licht, das so hell ist, dass es das, was er bisher bemerkt hat, völlig in den Schatten stellt. Und dass dieses Licht so echt, so wirklich, so beständig ist, dass er sich daran völlig orientiert. Und die Lichtfängerin, die will sich gar nicht irritieren lassen, und sie tappt weiter im Dunkeln, bis sie hier hinten völlig im Dunkeln steht. Ich glaube, dass Jesus in dem Gespräch mit der Frau deutlich macht, dass es bei der Frage nach Gott, bei unserer Sehnsucht, nicht in erster Linie um richtig oder falsch im Sinne einer theologischen Aussage geht. Es geht für sie nicht darum, dass sie das richtige Wissen, dass sie das apostolische Glaubensbekenntnis vielleicht aufsagen können und bejahen. Das ist nicht entscheidend. Es könnte auch einfach nur todrichtig sein. So wie Jesus sagt, ihr kennt Gott nicht. Ihr seid aufrichtig fromm, aber ihr kennt Gott nicht. Und Jesus erklärt das ja genauer. Er sagt, Gott ist Geist. Und wer ihn anbetet, der muss ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Und hier ist nicht in erster Linie gemeint, dass wir Gott in unseren Gedanken anbeten oder dass wir Gott nichts vorlügen. Das ist nicht gemeint. Das ist in den deutschen Wörtern Geist und Wahrheit schwer auszudrücken. Aber hier ist etwas anderes gemeint. Jesus spricht hier davon, dass wenn ein Mensch in Geist und Wahrheit Gott anbeten soll, so wie das, wie er sagt, wie das richtig ist, wie das lebensnotwendig sogar ist, dann bedeutet das, dass Gott eine Filiale im Menschen hat. dass Gott Wohnung im Menschen genommen hat. Das bedeutet im Geist Gott anbeten. Das bedeutet, dass Gott schon in das Leben hineingekommen ist. Wie eine Filiale sozusagen. Gott macht Wohnung, so beschreibt das die Bibel, im Herzen eines Menschen. Ein Mensch verbindet sich mit Gott und darum kann er mit Gott reden wie mit seinem Vater. Und das Wort in Wahrheit anbeten heißt nicht aufrichtig anbeten oder Wahrheit im Sinne von richtig oder falsch, sondern auch das ist ein Beziehungsbegriff in der Bibel. Jesus Christus sagt von sich selbst, ich bin die Wahrheit. Man kann sich sozusagen an die Wahrheit binden. Das bedeutet hier, in Wahrheit Gott anbeten, bedeutet mit Jesus Christus verbunden sein und Gott anbeten. Denn Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich glaube, dass hier die Antwort auf die Lebenslüge Spaßgesellschaft liegt. Nicht in Knigge oder Tugenden, sondern in der Beziehung zu Gott. Ich glaube, dass hier die Antwort auf unseren Durst nach Sehnsucht liegt. Dass Jesus zu uns sagt, ich gebe dir lebendiges Wasser für deine Sehnsucht nach Treue, für deine Sehnsucht nach Wahrhaftigkeit. Und wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an das, was dieser ICE-Zugführer gesagt hat, dass ihm im Blick auf die Ewigkeit das, was der ICE an Hochgeschwindigkeit schafft, lächerlich erscheint, wenn Sie an Max Horkheimer denken, der von der ungestillten religiösen Sehnsucht spricht, dann glaube ich, dass genau diese Sehnsucht des Menschen, dass er mit Gott wieder im Einklang sein kann, dass die sich in unserem Herzen Raum verschafft. Und dass die Antwort in Jesus Christus selbst besteht. Dass Jesus Christus selbst sagt, verbinde dich mit mir und ich gebe dir lebendiges Wasser. Ein Durstlöscher, der an seiner Kraft nie einbüßt. Aus der Beziehung mit Gott, aus der Beziehung mit Jesus Christus entsteht die Kraft, die wirklich etwas verändern kann. Carlos Roncal, der Musiker, der vor 14 Tagen hier im Gottesdienst war, der hat gesagt, das Schwierigste auf der Welt ist, einen Menschen zu verändern. Und wenn Gott das kann, dann kann er wirklich alles verändern. Und ich glaube, dass das genau das ist, was Jesus Christus bei uns erreichen möchte. Dass eine Veränderung des persönlichen Menschen passiert durch das Eingreifen von Jesus Christus. Die Frage ist nur, wie tritt man denn in Beziehung mit Jesus Christus, wenn man ihn jetzt nicht gerade beim Wasserholen trifft? Wie kann man ihn eigentlich kennenlernen? Das ist gar nicht kompliziert, Gott kennenzulernen, mit Jesus Christus zu leben. Ich lade Sie nach dem Gottesdienst zu einem Nachtreffen hier ein. Ich werde Ihnen das versuchen, an einer Grafik zu erklären, wie Sie in Beziehung zu Gott kommen können, wie Sie Jesus Christus kennenlernen können, wie Sie sozusagen dieses lebendige Wasser, das Jesus Christus anbietet, für sich bekommen können. Das möchte ich Ihnen gerne erklären. Ich lade Sie also herzlich ein, dass Sie nachher sagen, der Kaffee kann einen Moment warten, den es draußen im Foyer gibt. Meine Bekannten werden sicherlich auch die Geduld haben. Und dass Sie sich die Zeit nehmen, zu sagen, ich möchte das gerne genauer wissen. Wie komme ich mit Gott wieder klar? Wie kann ich mit Jesus Christus anfangen zu leben? Sie kommen einfach dann nach dem Gottesdienst hier nach vorne, so in die ersten Reihen. Sie können mit Fragen kommen, Sie können auch sagen, ich möchte einfach mal zuhören. Und wenn Sie möchten, hier vorne sind dann auch ein paar Mitarbeiter, dann haben Sie vielleicht den Wunsch, nochmal mit jemandem persönlich zu sprechen. Vielleicht kommen Sie auch nur mit dem Wunsch, dass jemand für Sie betet. Dafür ist Zeit. Und ich lade Sie herzlich ein, dass Sie davon Gebrauch machen. Dass Sie sagen, das, was mein Leben ausmacht, was mein Herz ausmacht, ist so wichtig. Wenn ich das erkenne, dann möchte ich das nicht aufschieben, sondern möchte ich darüber Klarheit haben. Und dazu lade ich Sie herzlich ein.